Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen heute zu Römer Kapitel 6, den Versen 15 bis 19. Ich lese uns Römer 6, 15 bis 19. Hört das Wort des Herrn. Was nun? Sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Amen. Lass uns beten. Unser Herr sei gepriesen für dein Wort. Und wir bitten, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort verstehen und dass wir es auch recht anwenden, dass es Auswirkungen hat in unserem Leben, so wie wir gerade gehört haben, Herr, dass du uns heiligen mögest durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. So heilige uns durch dein Wort, dass wir denken wie du und handeln wie du, dass wir heilig sind wie du heilig bist. Herr, erbarme dich. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Im letzten Kapitel hatte der Apostel Paulus dargelegt, dass wir gerechtfertigt werden allein aus Gnaden. Unsere eigenen Werke spielen bei unserer Rechtfertigung keine Rolle. Und wenn unsere Werke noch so böse sein mögen, wenn unsere Sünden noch so viele und noch so schlimm sein mögen, die Gnade wird nur noch umso größer werden, um alle Sünden zu bedecken und zu herrschen. Und die böse Reaktion auf diese Gnadenlehre hatten wir dann zu Beginn von Kapitel 6 gelesen. Da hieß es in Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Worauf Paulus mit der schärfsten Ablehnung reagiert, keinesfalls, das sei ferne. Warum? Weil wir Christen der Sünde gestorben sind. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt und gestorben und begraben in der Taufe. Und mit ihm sind wir zu einem neuen Leben auferstanden. Wir sind nun frei von der Herrschaft der Sünde. Wir sind der Sünde gestorben. Und nun sollen wir in Christus Gott leben. Und zunächst einmal müssen wir verstehen, dass das so ist. Dass das die Realität ist. Du sollst dich nicht länger für einen Sklaven der Sünde halten. Du sollst nicht länger denken, dass du zu schwach bist und der Sünde nicht widerstehen kannst. Du sollst wissen, was du aus Gnaden bist. Nämlich der Sünde tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und wenn du das verstanden hast, wenn du das glaubst, wenn du das weißt, dann soll das auch Auswirkungen haben in deinem Leben. Dann soll die Sünde auch nicht mehr herrschen in deinem sterblichen Leib, um seinen Begierden zu gehorchen. Und dafür, dass das nicht mehr so ist, dafür bist du verantwortlich. Denn du bist nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Das heißt, die Sünde kann nicht mehr über dich herrschen, es sei denn, du begibst dich freiwillig unter ihre Herrschaft. Es sei denn, du dienst ihr freiwillig als Sklave. Es sei denn, du stellst ihr freiwillig deine Glieder dar, damit sie sie gebrauchen kann als Waffen der Ungerechtigkeit, um mit ihnen zu sündigen und zu streiten gegen Gott und gegen seine Gerechtigkeit. Aber warum solltest du das tun? Warum solltest du freiwillig in die Sklaverei eines solch schlechten, tyrannischen Herrn wie der Sünde zurückkehren? Warum solltest du deine eigenen Glieder hergeben als Waffen im Kampf gegen deinen Herrn, der dich so liebt, dass er für dich gestorben und für dich auferstanden ist? Damit du frei bist von der Herrschaft der Sünde und für ihn leben kannst. Nein, es gibt überhaupt keinen Grund, das noch zu tun. Der Sünde noch Raum zu geben, der Sünde noch zu gehorchen, der Sünde noch als Sklave zu dienen mit deinen Gliedern. Und deshalb sollst du dich Gott darstellen. Als Lebender aus den Toten. Als einer, der nicht mehr unter der Sünde und unter dem Tod ist, sondern der lebt für Gott. Und deine Glieder sollst du Gott darstellen als Werkzeuge, als Waffen der Gerechtigkeit. Aber kann uns das denn gelingen? Ja, es wird uns gelingen. Denn die Sünde wird nicht über uns herrschen. Das ist eine göttliche Verheißung. Über die, die gerechtfertigt sind durch Glauben an Christus, wird die Sünde nicht herrschen. Denn wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das Gesetz, das doch nichts anderes kann, als unsere Sünde noch zu vermehren und zu vergrößern, das Zorn bewirkt, dass die Kraft der Sünde ist, weil es die Todesstrafe über uns verhängt für unsere Sünden. Das Gesetz, es kann uns nicht mehr verdammen, denn wir sind nun unter Gnade. Wir sind aus Gnaden gerechtfertigt und freigemacht von der Herrschaft der Sünde und der Strafe des Gesetzes. Das war der Gedanke, mit dem die letzte Predigt geendet hat. Wir sind nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wie wird es wohl jetzt weitergehen? Als Paulus am Ende von Kapitel 5 geschrieben hatte, dass das Gesetz unsere Sünde nur noch größer macht, aber die Gnade dann umso überreichlicher wird, wie war da die Reaktion? Dann können wir ja in der Sünde verharren. Wenn doch eh alles Gnade ist, wenn die Gnade doch eh alles zudeckt, egal wie groß unsere Sünden sind, ja, dann können wir doch weiter sündigen. Wenn Paulus jetzt schreibt, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade, was wird wohl jetzt die Reaktion sein? Was werden Menschen wohl daraus für eine Schlussfolgerung ziehen? Die gleiche wie zuvor. Vers 15. Was nun? Sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Wieder das gleiche Problem mit der Lehre von der Gnade. Sobald es heißt, dass wir nicht unter Gesetz sind, dass es nicht auf unsere Werke ankommt, sondern dass wir unter Gnade sind. Sobald diese Gnadenlehre genannt wird, gibt es Menschen, die meinen, dann sei es ja egal, wie man sich verhält. Dann könne man ja auch sündigen. Es ist doch alles Gnade. Kommt doch nicht an auf unsere Sünden. Der Frage hier In Vers 15 liegt die gleiche Überlegung zugrunde wie der Frage in Vers 1. Wenn Gnade da ist, wenn es nicht auf meine Werke ankommt, wenn ich mir nicht das Heil verdienen muss durch meine Werke, ja, dann kann ich doch auch sündigen. Aber die Stoßrichtung dieser Frage in Vers 15 ist ein bisschen anders als die in Vers 1. In Vers 1 war die Frage, ob wir in der Sünde verharren können. Also dauerhaft in ihr leben können. Deshalb war auch die Antwort des Apostels in Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Jetzt ist die Frage ein bisschen anders gestellt. Was nun? Sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Es geht hier nicht darum, ob wir in der Sünde verharren sollen, sondern ob wir sündigen sollen. Im Griechischen wird der Unterschied zur ersten Frage noch deutlicher. Hier geht es nicht mehr darum, ob wir dauerhaft in Sünde leben sollten, sondern ob wir nicht gelegentlich sündigen können. Also wir haben verstanden, dass wir nicht in der Sünde leben können. Aber ab und zu mal zu sündigen, das wird doch nicht so schlimm sein. Also schließlich sind wir doch nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade. Wenn wir sündigen, kann das Gesetz uns doch nicht mehr verdammen. Wir sind doch aus Gnaden gerechtfertigt. Also was macht das schon eine gelegentliche Sünde? Denken wir manchmal nicht so ähnlich? Aber vielleicht würden wir das nicht in dieser Art und Weise sagen. Aber lass mich dich fragen, wenn du wüsstest, dass du unter dem Gesetz bist und dass deine nächste Sünde dich in alle Ewigkeit verdammen und in den ewigen Tod stürzen wird, würdest du nicht mit aller deiner Kraft versuchen, nicht zu sündigen? Aber wenn ich weiß, dass ich unter Gnade bin, und dass der Herr mir in seiner großen Gnade auch meine nächste Sünde wieder vergeben wird. Und die nächste. Kann das nicht dazu führen, dass ich nachlässig werde und nicht mit all meiner Kraft gegen die Sünde kämpfe, weil ich die Sünde gar nicht so ernst nehme? Schließlich hat sie keine Konsequenzen für mich. Ich bin ja unter Gnade. Was ist die Antwort des Apostel Paulus auf dieses Denken? Es ist die gleiche, die er gegeben hat auf die Frage in Vers 1, ob wir dauerhaft in der Sünde verharren und in ihr leben können. Die Antwort, Vers 15, das sei ferne. Das ist wieder die stärkste Form der Verneinung, die das Griechische kennt. Das sei ferne, keinesfalls. Niemals, unmöglich, undenkbar. Du sagst, du bist Christ und willst weiter in der Sünde verharren, willst weiter in der Sünde leben. Das ist unmöglich, das ist undenkbar. Du hast gar nicht verstanden, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Oh, du hast verstanden, dass du nicht in der Sünde leben kannst, aber ab und zu mal sündigen, das wird doch nicht so schlimm sein. Das ist genauso undenkbar. Du hast genauso wenig verstanden, was es heißt, ein Christ zu sein. Das sei ferne von uns, dass wir so denken. Und hier ist die Begründung. Vers 16. Wisst ihr nicht? Genau wie in seiner Antwort auf die Frage in Vers 1 schreibt Paulus auch hier, dass man so überhaupt nur denken kann, wenn man etwas nicht weiß, was man eigentlich wissen muss, was zum Grundwissen eines Christen gehört. Was ist das? Was ist es, was wir eigentlich alle wissen müssen? Und was die Frage aus Vers 15, ob wir nicht sündigen können, weil wir doch nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind, was diese Frage völlig absurd erscheinen lässt. Niemand kann diese Frage stellen, wenn er das weiß. Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Was Paulus hier schreibt, ist wirklich offenkundig. Das muss man wirklich wissen. Wenn du zu jemandem hingehst und dich ihm darstellst, dich ihm hingibst, dich ihm auslieferst, dich ihm wie ein Opfer weist, um zu tun, was er von dir verlangt, um ihm wie ein Sklave zu gehorchen, dann bist du sein Sklave. Wenn du deinen eigenen Leib, deine eigenen Glieder jemand anderem zur Verfügung stellst, als ein Instrument, als eine Waffe, um mit ihnen zu tun, was der andere sagt, dann bist du sein Sklave. Das ist die Definition von Sklave. Deine Glieder, sie gehören jemandem anderen. Was er sagt, das tust du. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Und in Rom wusste man ganz genau, was ein Sklave ist. Jeden Tag sah man Sklaven. Man geht davon aus, dass in Rom 30-40% der Bevölkerung Sklaven waren. Und nicht wenige von ihnen hatten sich selbst in die Sklaverei begeben. Wenn jemand Schulden hatte und sie nicht zurückzahlen konnte, dann bot er sich seinem Gläubiger als Sklave an, um die Schuld abzuarbeiten. Oder wenn jemand sonst in finanzieller Not war, dann bot er sich selbst jemandem als Sklave an, damit zumindest sein Überleben gesichert war, damit er zumindest etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf hatte. Aber wenn du dich jemandem als Sklaven darstellst, dann bist du auch sein Sklave. Wenn du jemandem als Sklave gehorchst und ihm dienst als Sklave, dann bist du sein Sklave. Weißt du das nicht? Und nun kommt ein ganz wichtiger Punkt. Paulus schreibt weiter. Vers 16, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Was Paulus hier schreibt, ist enorm wichtig. Das muss wirklich jeder Christ wissen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder gehorchst du der Sünde und bist ein Sklave der Sünde. Oder du gehorchst dem Gehorsam und bist ein Sklave des Gehorsams. Gehorsam meint hier den Gehorsam gegenüber Gott und gegenüber seinen Geboten und seinem Gesetz. Aber seht ihr, jeder Mensch ist ein Sklave. Jeder Mensch gehorcht einem Herrn, entweder der Sünde oder dem Gehorsam gegenüber Gott. Weißt du das? Paulus geht davon aus, dass jeder Christ das wissen muss. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass so viele Christen das heute nicht mehr wissen, sondern der Lehre des Arminianismus glauben, dass der Mensch einen freien Willen hätte und nicht verstehen, dass der Mensch immer ein Sklave ist und immer tut, was ein anderer ihm sagt. Schon Martin Luther führte diesen Kampf. Und die Frage, ob der Mensch einen freien Willen hat, er schrieb 1525 in seiner Diatribe vom unfreien Willen: So ist der menschliche Wille wie ein Zugtier. Wenn Gott sich darauf gesetzt hat, will er und geht, wohin Gott will. Wenn Satan sich darauf gesetzt hat, will und geht er, wohin Satan will. Und es steht nicht in seiner freien Entscheidung, zu einem von beiden Reitern zu laufen. Wir sollen wissen, dass jeder Mensch ein Sklave ist. Entweder ein Sklave der Sünde oder ein Sklave des Gehorsams gegen Gott. Aber kein Mensch ist frei. Das Problem ist nur, dass die meisten Menschen das nicht wissen und nicht wahrhaben wollen, dass sie meinen, sie seien frei und nicht erkennen, dass sie ein Sklave der Sünde sind und vom Satan geritten werden. Wir lesen in Johannes 8, Abvers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht oder der Sünde Sklave. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Der Herr spricht zu den Menschen, dass er sie frei machen kann. Wenn sie seinem Wort glauben und seinem Wort gehorchen, kann er sie frei machen. Und was ist ihre Antwort? Wovon willst du uns frei machen? Wir sind doch keine Sklaven. Doch, doch, ihr seid Sklaven. Denn ihr sündigt. Und jeder, der die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Was ist die Folge davon, wenn du ein Sklave der Sünde bist? Wir haben gerade gehört, wie Christus es selbst auch gesagt hat, in Johannes 8, Vers 35, der Knecht aber oder der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Und Paulus drückt es jetzt so aus. Er schreibt: Entweder der Sünde zum Tod. Wer ein Sklave der Sünde ist, wird auch den Lohn der Sünde empfangen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Du dienst der Sünde, du gehorchst ihr, du tust, was sie sagt. Sei dir sicher, sie ist ein treuer Herr. Sie wird dich entlohnen für deinen Dienst. Und ihr Lohn ist der Tod. Der zweite Tod. Im Feuersee, die ewige Verdammnis in der äußersten Finsternis. Und kein Sklave der Sünde wird diesem Lohn entgehen. Die Sünde wird jedem ihrer Sklaven ganz gewiss treu diesen Lohn zukommen lassen. Weißt du das? Was ist aber die Folge davon, wenn du ein Sklave des Gehorsams bist? Noch einmal Vers 16, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wer ein Sklave des Gehorsams ist, der empfängt auch den Lohn des Gehorsams und dieser Lohn ist Gerechtigkeit. Wir hätten vielleicht erwartet, dass Paulus schreibt, der Lohn des Gehorsams ist Leben. Denn der Lohn der Sünde ist Tod, also müsste doch der Lohn des Gehorsams dann Leben sein. Aber denkt dran, hier geht es nicht mehr um Rechtfertigung, um die Rechtfertigung zum Leben, sondern es geht um Heiligung in diesem Leben. Hier geht es um unsere eigenen Werke in diesem Leben. Und unsere eigenen Werke, so gerecht sie auch sein mögen, können uns nicht das Leben, das ewige Leben verdienen. Ja, wir haben das ewige Leben und wir haben es tatsächlich durch Gehorsam, der zu Gerechtigkeit geführt hat. Aber nicht durch unseren Gehorsam, sondern durch Christi Gehorsam. Und nicht durch unsere Gerechtigkeit, sondern durch seine Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wird durch Glauben. Wie Paulus schon schrieb in Römer 1, Vers 17, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Deshalb ist der Lohn unseres Gehorsams nicht das Leben. Das Leben haben wir einfach aufgrund unseres Glaubens, weil uns dann der Gehorsam und die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird, sondern der Lohn unseres Gehorsams, der Lohn dafür, dass wir hier Gott leben und ihm gehorchen, ist Gerechtigkeit. Nicht Gerechtigkeit, die so vollkommen wäre, dass wir dadurch das Leben hätten, dass wir Christi Gerechtigkeit nicht mehr bräuchten, aber dennoch Gerechtigkeit. Denn wer Gott gehorcht und sein Gesetz tut, der tut Gerechtigkeit. Und wie ist das nun mit uns Christen, die wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben? Sind wir nun Sklaven der Sünde oder sind wir Sklaven der Gerechtigkeit? Paulus schreibt weiter in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir alle waren Sklaven der Sünde. Jeder Mensch, solange er in Adam ist, solange er nicht gerechtfertigt ist aus Glauben und nicht der Sünde gestorben ist und nicht auferweckt ist zur Neuheit des Lebens, ist ein Sklave der Sünde, ist unter ihrer Herrschaft, und wir alle waren Sklaven der Sünde ohne Ausnahme. Du magst vielleicht nicht so schlimm gewesen sein wie manch anderer, aber du warst genauso ein Sklave der Sünde und hast getan, was sie gesagt hast und hast ihr gehorcht und hast sie verherrlicht mit deinem Leib, indem du mit deinen Gliedern ihr gedient hast. Ja, und jeder, der ein Sklave der Sünde ist, der ist, ja, jeder Mensch, der ist, der von Natur aus völlig verdorben ist, ein Sklave der Sünde ist. Es äußert sich in allem, was er tut. Alles, was er denkt und alles, was er sieht und alles, was er sagt und alles, was er tut, ist Sünde und Ungerechtigkeit. Wie es heißt in 1. Mose 6, Vers 3, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wie könnte ein Urteil umfassender ausfallen? Alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist ein Sklave der Sünde und das waren wir alle. Alle Menschen, Sklaven der Sünde. Aber Gott sei Dank, dass wir das waren. Vergangenheit. Es ist vorbei. Ja, wir waren alle Sklaven der Sünde, aber jetzt nicht mehr. Nun sind wir von Herzen gehorsam geworden, dem Bild der Lehre, dem wir übergeben worden sind. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Wir sind der Sünde gestorben. Die Sünde wird nicht über uns herrschen. Nun gehorchen wir nicht mehr der Sünde. Wir gehorchen jetzt dem Bild der Lehre. Gemeint ist die gute, gesunde, apostolische, biblische Lehre, der ganze Ratschluss Gottes, wie er uns in den Heiligen Schriften überliefert ist. Wir gehorchen jetzt also Gott und seinem Wort. Dieser Punkt des Gehorsams ist Paulus sehr wichtig. Zu Beginn des Römerbriefs schrieb er in Römer 1, Vers 5, dass der Zweck seines Apostelamtes ist, dass es Glaubensgehorsam bewirken soll unter den Nationen. Und am Ende des Römerbriefs schreibt Paulus wieder in Römer 16, Vers 26 vom Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Paulus fasst den Römerbrief also in diesen Gedanken ein, dass wir alle gehorsam werden sollen durch den Glauben an Christus. Wenn Paulus schreibt, dass wir dem Bild der Lehre gehorsam geworden sind, oder man kann auch übersetzen der Form der Lehre, dann will er damit vielleicht unterstreichen, dass es eine richtige, feststehende Form der Lehre gibt, die von allen rechtgläubigen Christen gelehrt und geglaubt wird. Aber wahrscheinlicher dürfte sein, dass Paulus an eine Form denkt, in die man zum Beispiel flüssiges Metall gießt, damit es diese Form annimmt, oder die man in ein Material drückt, um ihm eine bestimmte Form aufzuprägen. Dann wird der Gedanke noch klarer, dass die Lehre uns formen und verändern soll in ein bestimmtes Bild, nämlich in das Bild Christi, dass wir ihm gleich werden. Und diesem Bild der Lehre sind wir gehorsam geworden von Herzen, heißt es hier. Wir gehorchen dieser Lehre nicht nur widerwillig oder aus Zwang oder aus Angst, sondern wir sind von Herzen gehorsam geworden. Wir wollen gehorsam sein. Wir haben unsere Lust daran, gehorsam zu sein. Unser Herz verlangt danach, gehorsam zu sein. Wie kam es dazu? Wenn es doch über unser Herz hieß, alles Gebilde der Gedanken unseres Herzens war nur böse den ganzen Tag. Wenn unser Herz, all unser Denken doch unter dem Einfluss, unter der Sklaverei der Sünde stand und all unser Denken nur böse war, wie kam es dann dazu, dass unser Herz nun Gott gehorsam sein will? Die Antwort liefert Paulus gleich mit. Zu Beginn von Vers 17 schreibt er, Gott aber sei Dank. Wer hat dieses Wunder vollbracht? Wer hat unser Herz so vollkommen verändert? Wer hat aus unserem durch und durch bösen Herzen und verdorbenen Herzen, das der Sünde gehorchte, ein Herz gemacht, das Gott gehorcht? Es war Gott. Und Gott allein, ihm gebührt der Dank dafür. Denn er hat getan, was er bereits verheißen hatte in Hesekiel 11, Vers 19. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch wegnehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte bewahren und sie tun. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und das, was Gott verheißen hatte, das hat er getan. Er hat uns ein neues Herz gegeben, das ihm gehorcht. Und das ist keine Kleinigkeit, das ist ein Schöpfungsakt. Das ist ein Sterben und Auferstehen, wie Paulus zuvor geschrieben hatte. Und das erfordert die Herrlichkeit Gottes, seine gewaltige Schöpfermacht. Niemand sonst kann es tun, schon gar nicht wir selbst. Und das macht Paulus noch einmal ganz deutlich, wenn er schreibt in Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Wir haben uns nicht selbst übergeben. Wir sind übergeben worden, passiv. Jemand anderes hat das mit uns getan, nämlich Gott. Das Wort, das hier steht für übergeben, das ist das gleiche Wort, das Paulus dreimal gebraucht hat in Kapitel 1, wenn er schreibt, dass Gott die Gottlosen hingibt in ihre Begierden und hingibt in ihre schändlichen Leidenschaften und hingibt in einen verworfenen Sinn. So wie Gott die Gottlosen der Sünde und dem Verderben übergibt, so hat er uns dem Bild der Lehre übergeben. Wir haben es nicht selbst getan. Und wie könnten wir es auch selbst tun? Wir waren Sklaven der Sünde. Ein Sklave übergibt sich nicht selbst einem neuen Herrn. Er entscheidet nicht selbst, jetzt jemand anderem zu gehorchen. Ein Sklave muss freigekauft werden. Er muss von jemand anderem befreit werden. Und das hat Christus getan für uns. Er hat den Preis bezahlt. Er hat uns freigekauft aus der Sklaverei der Sünde durch sein Blut. Er hat sich selbst als Lösegeld gegeben und nun, da Christus uns freigekauft hat aus der Sklaverei der Sünde, sind wir nun frei zu tun und zu lassen, was immer wir wollen? In Vers 18 heißt es, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Christus hat nicht den teuersten aller Preise gezahlt, um uns einfach nur von der Sünde frei zu machen. Er hat nicht den teuersten aller Preise gezahlt, um dann mit nichts dazustehen, mit leeren Händen. Wer von uns würde einen hohen Kaufpreis zahlen, wenn ihm die Sache dann nicht gehört? Wer würde viel Geld ausgeben für ein teures Auto und es dann einfach stehen lassen und sich darüber freuen, dass er es dem alten Besitzer abgekauft hat und es nun frei ist? Nein, Christus hat den teuersten aller Preise gezahlt, damit er uns Gott erkauft, damit wir ihm gehören, damit wir sein Eigentum sind, seine Sklaven. Wir sind also nicht von der Sklaverei der Sünde in irgendeine völlige Freiheit gewechselt. Wir haben unseren Eigentümer, unseren Herrn gewechselt. Wir sind von der Sklaverei der Sünde übergegangen in die Sklaverei Christi. Wir sind nun Sklaven Christi. Und das gilt übrigens auch für Paulus. Das hat er ganz am Anfang des Römerbriefes geschrieben. So hat er sich vorgestellt, in Römer 1, Vers 1, hat er sich vorgestellt als Paulus, Sklave Christi Jesu. Und es kann ja auch gar nicht anders sein. Wir müssen Christi Sklaven geworden sein, denn Paulus hatte doch schon zuvor geschrieben, dass jeder Mensch immer ein Sklave ist. Entweder ein Sklave der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Es gibt keinen Menschen, der einfach ohne Herrn völlig frei sich selbst leben würde. Gott aber sei Dank, dass wir nun freigemacht sind von der Sünde und Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind. Aber hier muss Paulus doch kurz dazwischen gehen. Vers 19. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Wenn Paulus schreibt, dass wir Sklaven der Gerechtigkeit geworden sind, dann redet er menschlich. Er gebraucht einen Vergleich aus dem menschlichen Leben, denn unser Fleisch ist schwach. Wir haben Schwierigkeiten, göttliche Wahrheiten zu verstehen und deshalb brauchen wir manchmal solche Vergleiche. Aber es ist ein unvollkommener Vergleich. Es ist ein hinkender Vergleich. Denn wenn wir an Sklaverei denken, dann verbinden wir damit nichts Gutes. Wer will schon gerne ein Sklave sein? Wer will schon gerne unfrei sein? Wer will schon gerne einem anderen gehören und ihm gehorchen müssen mit seinem ganzen Leib? Wer will den Launen und der Willkür eines bösen Herrn ausgesetzt sein? Sogar der Apostel Petrus spricht davon, dass Sklaven manchmal zu Unrecht leiden mussten unter ihren verkehrten Herren. Ja, dieser menschliche Vergleich mit der Sklaverei, er passt ganz gut zu der Sklaverei der Sünde, unter der wir einst waren. Die Sünde ist ebenfalls ein verkehrter Herr, der seine Sklaven knechtet und leiden lässt und ihnen als Lohn den Tod gibt. Und da ja auch die verkehrten menschlichen Herren selbst Sklaven der Sünde sind, wundert es nicht, dass sie ihre Sklaven genauso verkehrt behandeln, wie sie es von ihrem Herrn der Sünde kennen. Aber wie anders? Wie anders ist die Sklaverei der Gerechtigkeit? Sie ist keine Tyrannei, sie ist keine Schreckensherrschaft, sie ist eine Freudenherrschaft. Was gibt es Schöneres in diesem Leben, als ein Sklave der Gerechtigkeit zu sein? Denn dann sind wir auch Sklaven Christi, Sklaven Gottes. Und wo wäre ein besserer Herr zu finden? Der spricht in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Welch eine schöne Sklaverei. Und wenn unser Herr uns doch mal züchtigt, dann nicht nach Gutdünken und aus Wut und Verärgerung und seinen Frust an uns auszulassen, wie es ein menschlicher Herr tun würde, sondern, wie es heißt in Hebräer 12, Abvers 10, er tut es zu unserem Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden und die friedsame Frucht der Gerechtigkeit empfangen. Und wo wäre ein menschlicher Herr zu finden, der seinen Sklaven so liebt, dass er seinen einzigen Sohn opfern würde für seinen Sklaven? Noch dazu für so schlechte und unnütze Sklaven, wie wir es sind. Und der spricht, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Wo gibt es einen Herrn, der solches tut und der so spricht zu seinen Sklaven? Und wo gibt es einen Herrn, der seine Sklaven nicht mit dem Tod belohnt, sondern der seine Sklaven belohnt mit der Krone der Gerechtigkeit, mit dem ewigen Leben, mit seiner Freude und ewiger Ruhe? Und deshalb sind wir von Herzen gerne Sklaven der Gerechtigkeit. Unsere Herzen verlangen danach, Sklaven unseres neuen Herrn zu sein. Denn es gibt hier kein besseres Leben, als ein Sklave dieses Herrn zu sein. Und es gibt keinen größeren Lohn für das ewige Leben, als die Krone der Gerechtigkeit zu empfangen. Und deswegen glückselig jeder, der aus Gottes Gnaden nicht mehr ein Sklave der Sünde ist, sondern ein Sklave der Gerechtigkeit. Aber auch wenn die Sklaverei der Gerechtigkeit sich in diesen Dingen deutlich unterscheidet von der Sklaverei der Sünde oder von einer menschlichen Sklaverei, so ändert das doch nichts daran, dass der Vergleich mit der Sklaverei insoweit passend ist, als dass wir wie ein Sklave unserem Herrn gehorchen und ihm mit all unseren Gliedern dienen sollen. Das war jetzt, was wir gehört haben, das war alles wieder das, was wir wissen sollen. Paulus hatte gefragt, wisst ihr das nicht? Nun jetzt wissen wir es. Aber nun kommt die Frage, wie sollen wir nun dieses Wissen praktisch auf unser Leben anwenden? Und die Frage beantwortet Paulus jetzt, weiter in Vers 19. Denn ebenso, wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Ja, wir waren alle Sklaven der Sünde. Und Paulus beschreibt das jetzt noch anders. Wir waren Sklaven der Unreinheit. Und damit ist auch die Unzüchtigkeit gemeint. Wir waren Sklaven der Gesetzlosigkeit. Wir haben unsere Glieder dargestellt als Waffen der Ungerechtigkeit. Wir haben alles getan, was gegen Gottes Gesetz verstößt. Und wie das aussah, das haben wir letztes Mal gehört. Wie wir gesündigt haben mit allen unseren Gliedern, mit unserem Verstand und unserem Herz und unseren Augen und unserer Zunge und unseren Händen und unseren Füßen. Und wie haben wir nicht mit ihnen gesündigt? Wie haben wir uns nicht gesuhlt in der Unreinheit und der Unzucht und aller Gesetzlosigkeit? Wie hat unser Herz nicht begehrt und unsere Augen nicht gelüstet und unsere Zunge nicht geflucht und unsere Hände nicht das Böse getan und unsere Füße sind sie nicht auf falsche Wege, auf bösen Wegen gegangen? Ja, wir haben mit Eifer gesündigt. Wir haben keine Gelegenheit ausgelassen zu sündigen. Unsere größte Lust, ja vielleicht sogar unser Lebenssinn, haben wir in Dingen gesucht, für die wir uns heute schämen. Selbst wenn wir nicht die schlimmsten aller Sünder waren, haben wir ständig gesündigt nach der Lust des Fleisches und der Lust des Augens und dem Hochmut des Lebens. Wir waren gute Sklaven. Wir haben fleißig getan, was unser Herr die Sünde von uns forderte. Und wie sehr haben wir uns den Lohn der Sünde verdient. Und wir müssen wir zu unserer Schande bekennen, dass wir auch heute oft noch so sündigen. Und was war das Ergebnis davon? Was ist das Ergebnis, wenn man so der Sünde als Sklave dient? Denn ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit. Das Ergebnis unseres Sklavendienstes war Gesetzlosigkeit. Alles, was wir taten, war Gesetzlosigkeit, war Übertretung von Gottes Gesetz, war Sünde, war böse und hatte schlimme Konsequenzen. Und wären wir Sklaven der Sünde geblieben, dann wäre es mit unserer Gesetzlosigkeit nur noch schlimmer geworden. Dann wären wir gegangen von Gesetzlosigkeit zu Gesetzlosigkeit, wie Paulus auch schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 13, böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Es ist nicht auszudenken, wo wir am Ende unseres Lebens gewesen wären, wenn wir weiter Gesetzlosigkeit an Gesetzlosigkeit gereiht hätten. Und obwohl das Ergebnis unseres Sklavendienstes der Sünde nur schlecht und böse war, ja, obwohl wir selbst oft unter den Folgen der Gesetzlosigkeit gelitten haben und andere darunter gelitten haben, haben wir dennoch so eifrig gesündigt, waren so fleißige Sklaven im Böses tun. Und genauso wie du früher ohne Unterlass mit großem Eifer der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit als Sklave gedient hast mit deinen Gliedern, so sollst du nun der Gerechtigkeit dienen. Noch einmal Vers 19. Denn ebenso, wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Jetzt, wo du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist, sondern ein Sklave der Gerechtigkeit, jetzt leg den gleichen Eifer an den Tag, wie du ihn früher hattest für deinen alten Herrn. So wie du ihm gedient hast, und mit deinen Gliedern der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gedient hast, so diene jetzt der Gerechtigkeit. Stell jetzt der Gerechtigkeit deine Glieder genauso als Sklaven dar, wie du es früher der Sünde getan hast. So wie wir früher völlig verdorben waren und ständig gesündigt haben mit allen unseren Gliedern, so sollen wir nun mit allen unseren Gliedern ständig das Gute tun, das Gott Wohlgefällige, das Gerechte, das, was Gottes Gesetz entspricht. So wie wir früher unsere größte Lust hatten an der Sünde, so sollen wir nun unsere größte Lust daran haben, der Gerechtigkeit zu dienen, das Gute zu tun. Das soll unser Lebenssinn sein, denn wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und was ist das Ergebnis davon? Also das Ergebnis von der Sklaverei der Sünde war Gesetzlosigkeit. Was ist das Ergebnis der Sklaverei der Gerechtigkeit? Vers 19, so stellt jetzt eure Glieder dar als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Das Ergebnis unseres Dienstes als Sklaven der Gerechtigkeit ist unsere Heiligkeit. Unsere Heiligung kann man auch übersetzen. So wie Sklaven der Sünde zu Schlimmerem fortschreiten und Gesetzlosigkeit an Gesetzlosigkeit reihen, so schreiten wir fort zum Besseren. Indem wir immer mehr der Sünde sterben und immer mehr Gott leben und so immer mehr zu dem werden, was wir bereits aus Gnaden sind, nämlich zu Gerechten, zu Heiligen. Sollte uns das nicht motivieren? Ist das Ergebnis dieses Sklavendienstes nicht ein viel besseres für dich als das Ergebnis deines alten Sklavendienstes? Ja, nun könnte man meinen, wieso ermahnt Paulus uns nur genauso der Gerechtigkeit zu dienen, wie wir zuvor der Sünde gedient haben? Sollte Paulus uns nicht ermahnen, jetzt noch viel mehr der Gerechtigkeit zu dienen, als wir früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gedient haben? Aber mit dem, was Paulus schreibt, haben wir schon genug Schwierigkeiten. Der Theologe und Missionar Hermann Theodor Wangemann schrieb im 19. Jahrhundert, das macht dem natürlichen Menschen keinerlei Mühe, seine Glieder zu begeben zum Dienst der Unreinigkeit und der Ungerechtigkeit. Es reiht sich da so ganz von selbst eine Ungerechtigkeit an die andere. Der Mensch trinkt das Gift der Sünde und wird nicht satt, immer mehr zu trinken. Wenn da nur auch das die Glieder begeben zu Dienst der Gerechtigkeit sich also machen möchte in eines Christenleben. Aber die Kette des Dienstes Jesu bleibt alle Zeit viel lückenhafter, auch im ernstesten Christenleben, als die Sündenkette im Leben eines Weltkindes. Umso mehr ist das also oder ebenso als dringende Mahnung zu betonen. Ist das nicht so? Früher hast du nur die Sünde getan. Jetzt solltest du nur die Gerechtigkeit tun. Aber wie oft tust du es nicht? Wie oft sündigst du trotzdem? Wie oft verpasst du Gelegenheiten, das Gute zu tun? Deine Kette von guten, gerechten Werken wird immer lückenhaft sein. Lückenhafter, als es deine Kette von Gesetzlosigkeiten und Ungerechtigkeiten war. Ja, dann lasst uns doch diese dringende Mahnung annehmen. So wie du früher ein eifriger Sklave der Sünde warst, so sei jetzt ein eifriger Sklave des Gehorsams gegen Gott. So wie du früher mit deinen Gliedern hingebungsvoll der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gedient hast, mit allen deinen Gliedern, so diene jetzt mit allen deinen Gliedern hingebungsvoll der Gerechtigkeit. Also, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Sollten wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Und jetzt, da wir das wissen, sprechen wir hoffentlich alle, das sei ferne. Dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, meint, dass wir nicht mehr unter seinem Fluch sind, dass wir nicht mehr versuchen müssen, durch Gesetzeswerke vor Gott gerecht zu werden und doch scheitern. Aber es meint nicht, dass das Gesetz für uns nicht mehr gelten würde und wir sündigen könnten. Denn das ist die Definition von Sünde, dass man Gottes Gesetz nicht tut. Wie Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und wir wissen, wer der Sünde gehorcht und sie tut, der ist ihr Sklave. Du musst dich also entscheiden. Willst du weiter der Sünde dienen? Willst du weiter der Sünde gehorchen und mit dem Tod belohnt werden? Oder willst du der Gerechtigkeit gehorsam sein und wachsen in Heiligkeit und leben in der Neuheit des Lebens, zu der Gott dich auferweckt hat mit Christus? Du musst dich entscheiden, denn beides geht nicht. Wie Christus sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Also, willst du weiter der Sünde gehorchen? Willst du weiter deine Glieder ihr zur Verfügung stellen als Sklave? Und damit deinen Herrn hassen und verachten, der dich erkauft hat mit seinem Blut? Oder willst du nicht lieber ein Sklave Christi sein? Willst du nicht den schönsten aller Sklavendienste tun? Ein Sklave der Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, bist du nicht mehr ein Sklave der Sünde, sondern Gott hat dir ein neues Herz gegeben und er hat sein Gesetz auf dein Herz geschrieben, sodass du nun von Herzen gehorsam geworden bist. Du bist freigemacht von der Sünde. Du bist ein Sklave der Gerechtigkeit. Das ist geschehen. Das ist die Realität. Gott hat es getan. Dann halte dich auch für das, was du aus Gnaden bist. Und verhalte dich entsprechend. Verhalte dich nicht wie ein Sklave der Sünde, denn dann bist du ein Sklave der Sünde. Sondern so, wie du früher mit Eifer der Sünde gedient hast, mit allen deinen Gliedern, so diene jetzt der Gerechtigkeit. Lebe Gott, Lebe als Sklave des besten Herrn, unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.